Da bin ich wieder. Da sind wir wieder. Also ich bin heute allein im Studio. Vielleicht schaut noch mal der eine oder andere rein. Ich erwarte nämlich Gäste. Mein Name ist Reinhard. Ihr hört Radio Frei, klar. Und ihr hört unterdessen das Tagesmagazin auf Radio Frei, welches jeden Morgen, jeden Vormittag um 9 Uhr läuft, von Montag bis Freitag und dann auch abends nochmal um 18 Uhr. Das Wichtigste ist natürlich immer das Wetter. Das geht uns, glaube ich, allen so, dass wir wissen wollen, wie können wir die Woche planen. Und diese Woche heißt die Überschrift für Erfurt, aber auch bundesweit, es wird wieder heiß. Also die nächsten Tage steigen die Temperaturen so richtig. Heute am Montag geht es noch, Tageshöchstwerte um die 22 Grad werden erwartet. Morgen am Dienstag steigt das schon auf 27 Grad das Thermometer. Und am Mittwoch werden es 33 Grad. Und Achtung festhalten, am Donnerstag, zumindest bei mir hier ist es angezeigt, werden 36 Grad Tageshöchstwerte in Erfurt erwartet. Luftig anziehen und sich in vielen kühlen Räumen aufhalten und am besten die wichtigen Dinge am frühen Morgen erledigen oder dann wieder abends ab 21 Uhr. In dieser Sendung schaue ich unter anderem auf die Veranstaltungen, die diese Woche stattfinden in Erfurt. Dazu erwarte ich einige Gäste, zum Beispiel Matti und Juna vom Kalif Storch, die erzählen werden, dass es eine neue Konzertreihe gibt am Kalif Storch. Ich gucke aber auch anderswo, was zum Beispiel im Museumskeller läuft und wo es Konzerte oder auch gute Kinofilme zu sehen gibt. Ansonsten möchte ich natürlich als fußballinteressierter Mensch, ich formuliere es mal so vorsichtig, dem FC Rot-Weiß Erfurt gratulieren, denn die haben das Auftaktspiel der neuen Saison 4:1 gewonnen gegen den BFC Dynamo. Zur Erinnerung, der FC Rot-Weiß Erfurt spielt in der vierten Liga, aber dafür finden immer viele Menschen den Weg ins Steigerwaldstadion. Und vielleicht, ein ganz vorsichtiges vielleicht, klappt es ja in dieser Saison mit dem Aufstieg in die dritte Liga. Aber das ist noch ein langer, weiter Weg. Ansonsten möchte ich gar nicht so viel reden. Wir hören gleich einen ersten Song. Und zwar von der Band The Strokes, einer amerikanischen Band. Die hat ein neues Album veröffentlicht, Reality Awaits. Und wir hören den Song Vision Dash. Und ich sag nochmal Hallo da draußen. Gleich geht es los mit dem Espresso-Plausch mit Sergei Lochthofen. Together.
I think that's the minimum soft. You go harder if you want, but that's the minimum soft. Ba-da-ba-da-da-da.
Und es freut mich sehr, dass auch diesmal wieder Sergei Lochthofen am Telefon ist für uns, um die Nachrichten der Woche und vielleicht auch die Nachrichten der kommenden Tage zu besprechen. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie und wünsche Ihnen eine schöne Woche, den Zuhörern natürlich auch.
Großes Thema war ja eigentlich natürlich am Anfang der Woche noch der Abgang von Jens Spahn, CDU-Fraktionschef, und der hat ja was ausgelöst, was Friedrich Merz, Bundeskanzler, schon im Sommerinterview mit dem ZDF angedeutet hat, dass er es vielleicht nutzt, um das Kabinett umzubilden. Das hat er nun auch getan inzwischen, und nun ist die Frage, ja, war es richtig gleich, das mit einer Kabinettsumbildung zu verbinden?
Ja, ich wäre sofort dafür, und ich finde auch, der Ansatz ist auch richtig gemacht worden. Leider hat das am Ende wieder verstolpert. Nicht aus eigenem sozusagen Verschulden. Also der Merz erscheint langsam als tragikomische Figur. Ja, also hat mit Vehemenz für diesen Posten gekämpft, gegen Merkel, gegen ihre Anhänger, gegen viele in der CDU. Und jedes Mal, wenn er sich jetzt freut, Kanzler zu sein, da haut sie ihm dann die Beine weg. Also es ist schon merkwürdig, für uns alle auch nicht gut. Ich meine, es wäre schön, wenn es in Deutschland einiges mal vorankäme und auch einiges ordentlich gebacken wird. Mich bewegt ein bisschen der Anlass der ganzen Geschichte, also die Sache mit Spahn und mit seiner Familie. Gründung, wie verschlagen der Mensch erstmal war. Also er hat ja nun lange Zeit gewusst, dass das alles stattfindet, hat aber entsprechende Parteibeschlüsse mitgetragen und mit vorangebracht. Und zweitens beschäftigt mich, das ist ja ein wirklich absolutes, nicht unwichtiges, aber Randthema. Das betrifft ja nur ganz, ganz wenige Menschen in Deutschland. Ja, wenn überhaupt, auch selbst wenn es zugelassen wäre.
Sie meinen jetzt die Leihmutterschaft, das Thema Leihmutterschaft meinen Sie jetzt?
Ja, also Leihmutterschaft. Und dass sich das ganze Land wochenlang darüber ereifert, natürlich war es dreist, was der Spahn da gemacht hat. Aber trotzdem finde ich, wir haben wichtigere Sachen im Augenblick zu tun. Ich glaube, jede Woche fallen ja tausende Arbeitsplätze bei uns hier weg im Augenblick, weil da die Wettbewerbsfähigkeit nicht mehr so ohne weiteres gegeben ist. Also ich würde mich freuen, wenn wir doch zu vernünftigeren Themen kämen, die wichtigeren Themen kämen. Es ist im Sommer nicht unbedingt zu erwarten. Das heißt, es ist ein typisches Thema, was man auch den ganzen Sommer breitreden kann. Aber der Umstand, dass dann der im März zwar eine Reform des Kabinetts sozusagen beschlossen hat und eine Veränderung, und dass das dann im letzten Augenblick, ich glaube nachts um 4 Uhr kriegte er den Anruf von dem Mann, der sich bereit erklärt hatte, neuer Verkehrsminister zu werden, dass er es doch nicht wird. Das ist natürlich auch Pech für ihn, das muss man ganz klar sagen. So sind die Dinge nochmal.
Ja, aber das ist ja mal ganz interessant. Es ist ja mal ganz schwer, also wir können ja immer nur einzelne Aspekte von Menschen beurteilen, von Politikern. Wir sind ja nicht direkt mit ihm im Umfeld, also arbeiten nicht mit ihm zusammen. Wir könnten natürlich leichter jemand wie Friedrich Merz beurteilen, wenn wir zum Beispiel sein Kanzleramtsminister wären. Da wüssten wir, wie der so tickt. Aber genau an solchen Führungsqualitäten, Sie sagen, es war Pech, dass jetzt nachts um 4 da die Absage kam. Man könnte natürlich jetzt auch gehässig sagen, naja, kann man sowas nicht vorher abklären, dass man die Nachfolger sagt, pass auf, sag mir jetzt entweder sofort zu, hundertprozentig, oder wenn du noch zweifelst, dann sag innerhalb einer Stunde ab. Aber dass sowas eben nicht passiert. Ich meine, das klingt jetzt so ein bisschen klugscheißerisch, etwas salopp gesagt, aber das sind ja schon solche Punkte, wo man denkt, der Mann hat den Laden nicht so richtig im Griff.
Da haben Sie in jedem Punkt recht, aber wenn Ihnen jemand sagt, ja, ich mache es, weil es natürlich auch nicht nur um das Fachwissen geht in der Politik, sondern auch um Managerqualitäten. Schauen Sie mal, Herr Linnemann wird jetzt neuer Gesundheitsminister, hat vor einem Jahr gesagt, also als es darum ging, dass er bei den Verteilungen der Posten der neuen Regierung keinen Ministerposten abbekommen hat, naja, ein Gesundheitsminister, das würde eben ja keiner abnehmen, wenn er sowas machen würde oder so etwas. Nun macht er das, genau das. Das ist natürlich Politik, da ändert sich einiges, da verändert sich. Es ist in anderen Parteien zum Teil nicht anders, dass dann auch Leute gesucht werden. Und ich glaube, der Pool, aus dem da die Talente sprießen, ist nicht sehr groß. Das heißt, der Merz war froh, dass er einen gefunden hatte, der hatte ihm zugesagt, und plötzlich in der Nacht, am nächsten Morgen ist diese Pressekonferenz, sagt er wieder ab. Ich meine, doof gelaufen, sage ich mal. Trotzdem haben Sie vollkommen recht, wenn Sie sagen, das passiert im März öfter und er lernt schwer dazu. Also er behauptet von sich selbst, er sei ein lernfähiges System. Aber ich glaube, da wäre vielleicht mal ein Jahr Praktikum bei Angela Merkel angebracht, bevor er diesen Posten dann bekommen hat. Auch wenn er sie nicht mag, sagen wir, die hat das natürlich sehr geräuschlos gemacht und hat auch immer an den richtigen Stellen ihre Leute gehabt. Ob die Frau Wagen jetzt, sagen wir, in der Zentrale der Macht, im Kanzleramt, die richtige ist, ich hoffe es nur, dass sie das hinkriegt. Da muss man sehr hart und intrigant sein. Ja, ich kenne ja einen.
Sie sagen so intrigant, so selbstverständlich ist das wirklich so. Man denkt ja immer so, das seien Klischees. Man könnte ja auch sagen, durchsetzungsstark sein.
Sehen Sie, ich kenne ja aus etwas größerer Nähe jemanden, der diesen Posten gehabt hat, Herr Hambach. Also zu Schröder-Zeiten.
Bodo Hambach war das, der Kanzleramtsminister.
Ja. Weil die Intrigen zu weit gingen. Ja. Aber das ist schon so ein Amt, in dem man sozusagen zusehen muss, wie man Mehrheiten auch innerhalb der eigenen Partei erzeugt, wie man Leute anlockt. Schauen Sie mal, diese ganze Beschädigung der rheinland-pfälzischen CDU, der Herr Schmieder, es ist gestreut worden, der Verkehrsminister, dass er abgesetzt wird. Nun fehlte der Nachfolger, also ist es in dieser Pressekonferenz nicht erfolgt. Trotzdem waren ja schon die Informationen durchgesickert auf vielen Ebenen, dass er zurücktreten muss, weil er nicht sehr glücklich agiert hat bis jetzt. Wenngleich ich sagen würde, wenn Sie mich fragen, wer am schlechtesten in dieser Regierung ist, dann würde ich sagen, die Frau Reiche als Wirtschaftsminister. Und denken Sie mal, Helmut Schmidt war mal Wirtschaftsminister und jetzt haben wir die Frau Reiche, die zwar ideologisch in der CDU sehr verankert ist, im konservativen Teil auch sehr, sehr fanatisch die Dinge macht, aber überhaupt nicht kommunizieren kann, auch nicht die Leute mitnehmen kann in einer Situation, wo die Wirtschaft voll im Umbruch ist. Denken Sie alleine an die Automobilbranche. Also mich hätte Herr Schnieder ein Jährchen länger nicht gestört, weil der kann die Bahn nicht besser machen und schneller machen. Das müssen andere natürlich auf der Managerebene machen.
Aber das ist ja ganz interessant. Entschuldigung, ist dazwischen
gehe, das Schaden da.
Ja. Also ich wollte jetzt gerade sagen, ein weiteres gutes Beispiel, was Sie sagen mit Patrick Schnieder, bislang noch Verkehrsminister, gerade noch so, aber wird jetzt ausgewechselt. Das können wir ja auch nicht beurteilen, wie Sie sagen. Das wird auf der Managerebene, auf der mittleren Ebene alles entschieden. Und in der Wahrnehmung, in der medialen ist ja auch so, dass Herr Schnieder jetzt nicht positiv aufgefallen ist, aber auch nicht negativ. Also das verwundert dann doch ein bisschen. Und um das nochmal für die Leute, die es nicht ganz mitbekommen haben, zu klären. Wir haben eben Nina Wagen erwähnt, bislang Gesundheitsministerin, die jetzt ins Kanzleramt wechselt. Deswegen ist jetzt die Stelle des Gesundheitsministers vakant. Übernimmt Carsten Linnemann, also es ist wirklich ein Personalkarussell. Und Philipp Amthor, wir erinnern uns, da war ja noch vor ein paar Jahren eine kleine Affäre, eine Lobby-Affäre, wo er ein Startup-Unternehmen begünstigt hat und dafür eben Aktienoptionen bekommen hat. Da wurde er kurzzeitig kaltgestellt. Nun, nach ein paar Jahren, Sie sagen es ja auch immer wieder, als alles vergessen, wird er belohnt mit einem Staatsministerposten.
Ja, er kommt aus der Quarantäne raus. Offensichtlich, ich habe das ja schon gesagt, gibt es nicht so viele Talente in einer Partei. Ich habe das auch mal bei der SPD festgestellt, bei den Linken. Passiert ja, schauen Sie mal, die Linken haben sich einen Vorsitzenden gewählt, der gleich erstmal sich entschuldigen musste für das, was er erzählt. Ja, die Frauen, die haben die Partei aufgebaut, da sind viele eingetreten, haben ihr neuen Schwung gegeben, die sind heute gut unterwegs. Dann kommt wieder so ein Ideologe und haut Zeug raus und haut denen die Beine weg. Das ist in Parteien leider, sagen wir, man kann sie nicht alle so sieben, dass man am Ende sozusagen nur noch die lupenreinen Mitkämpfer hat. Und Herr Amthor scheint eloquent genug zu sein an dieser Stelle. Für mich ist er eher jemand, wenn ich ihn sehe, würde ich sagen, die Partei möchte ich nicht unbedingt wählen, ja, also wenn er dort was zu sagen hat. Aber andere scheinen das doch so gefallen, also so ein früh gealterter junger Mann scheint in der CDU und beim Kanzler doch angesehen zu sein. Insofern, sagen wir, kriegt einen Posten, der auch für uns beide ja völlig unwichtig ist. Also das mag eben im inneren Gefüge einer Kanzleramtes oder einer Regierung wichtig sein, aber nach außen hin kannten wir die Vorgänger von ihm doch gar nicht in dem Sinne. Das heißt, es fällt nur auf, dass der Amthor dahin kommt. Wir schauen uns das mal an dieser Stelle. Mehr stört mich eben halt dieser Fall Frau Reiche. Das wäre eigentlich eine Stelle gewesen, wo man an dieser Stelle hätte Ersatz finden müssen. Ich muss auch sagen, höchstwahrscheinlich gestandenen Mann. Ich weiß, jetzt schreien einige auf und sagen, ja, warum nicht eine Frau? Ich erinnere nur an den Wechsel der SPD zu Pistorius.
Da war es von Christine Lambrecht.
Das lief nicht gut, hatte auch was damit zu tun, dass in einer Krise, in einem Krieg, Frauen nicht ganz so wehrhaft erscheinen vielleicht oder nicht so, ja, gestanden aussehen. Das ist jetzt eine empfundene Sache. Das ist keine, kann schauen Sie die Lagarde an der Spitze der EZB, also ein ich würde sagen Schlachtross, das sozusagen die Dinge gut macht und durchsteht. Sowas musst du finden. Und wenn du es nicht hast, ist ein Mann an so einer Stelle dann immer noch besser, weil man ihm erstmal sozusagen mehr zutraut an Härte, an Durchsetzungsfähigkeit. Und das müsste der Wirtschaftsminister oder die Wirtschaftsministerin im Augenblick haben. Ich glaube, der Wechsel bei der SPD damals zu Pistorius war richtig und bei der Reiche wäre das auch gut.
Aber jetzt muss ich mal wirklich ganz neutral formulieren. Ich glaube, es ist keine Frage des Geschlechts, sondern der Kompetenz. Ja, ich erinnere daran, dass auch Ursula von der Leyen mal Verteidigungsministerin war und sie hat ihren Job gut gemacht. Es geht wirklich um Kompetenz und es gibt Männer, die wirklich alles andere als gut waren. Also ich erinnere nur an Rudolf Scharping, auch mal einst Verteidigungsminister. Das war ja eine Ansammlung von Peinlichkeiten, dass dann Gerhard Schröder damals gar nicht mehr anders konnte, als ihn zu entlassen. Also das würde ich nicht unbedingt am Geschlecht festmachen. Bei Christine Lambrecht war es nicht die Tatsache Frau, sondern dass sie sehr ungeschickt.
Ich will nur sagen, bei den Menschen spielt auch die Erwartungshaltung in Psychologie. Die meisten sind etwas konservativer, als sie es glauben. Das heißt also, wir sind da viel offener. Für viele ist der Pistorius im Augenblick, der muss gar nichts machen, der ist der beliebteste Politiker. Obwohl sozusagen das Thema Verteidigung in Deutschland, wenn man die letzten 30, 40 Jahre zurückschaut, nicht immer das Attraktivste war für einen Politiker und auch keine Karriere, sagen wir mal, Leitersprosse gewesen ist. Aber bei ihm ist es so, niemand würde sich wundern, wenn die SPD in eine Krise kommt, Klingbeil abgelöst wird und Pistorius wird SPD-Vorsitzender. Das heißt also, es gibt schon da sozusagen Zusammenhänge mit Themen, mit bestimmten sozusagen auch brutalen Vorgehen in der Politik. Und das traut man nach wie vor Männern noch mehr zu als Frauen. Es gibt natürlich auch brutale Frauen, gar keine Frage.
Und es geht nicht nur um brutale, sondern auch um kompetente Menschen, um das mal so zu sagen.
Ja, das mit der Kompetenz ist so eine ziemlich komplizierte Sache. Ich bin jetzt skeptisch, ob Herr Lindemann wirklich, der hat noch nie etwas eigenverantwortlich machen müssen. Er hat bis jetzt vom Straßenrand Kommentare abgegeben, wie beim Fußball. Ja. Jetzt macht er diese Sache mit dem Gesundheitsministerium. Vielleicht klappt es sogar, ich weiß es nicht, ob er Managerqualitäten hat. Darum geht es. Und das ist etwas, was, sage ich mal, nicht allzu viele haben. Das heißt, die Frau Waken ist jetzt mit vielen Vorschusslorbeeren zur neuen Ministerin im Kanzleramt erkoren worden. Ich weiß nicht, ob sie Managerin ist. Sie hat ihren Teil in der Gesundheitsreform nicht schlecht gemacht. Jetzt kommt auch die Pflege dazu. Jetzt stellen Sie sich vor, dieser neoliberale Lindemann muss den Bereich, in dem Sie auch arbeiten und wo Sie ja wissen, was da alles sozusagen daran hängt, muss er mit einer gewissen auch sozialen Empathie das Ganze machen. Da bin ich immer gespannt, ob der das macht oder ob der einfach mit Brutalität vorgeht, wie er bis jetzt sozusagen in seiner Art und Weise vorgegangen ist.
Wir werden ihn da genau beobachten. Wir verharren mal ganz kurz noch bei dem Thema, weil Sie haben eben gerade das Stichwort Managerqualitäten genannt und das finde ich ganz interessant. Das werden wir immer wieder auch, bringt uns das ja ans Nachdenken. Geht es in der Politik, also zumindest wenn du Spitzenbeamter bist, wenn du Minister oder Ministerin bist, geht es nur um die Ausstrahlung, wie ich wirke? Geht es nur um die Rhetorik? Weil das war jetzt ein interessanter Zufall, dass als Merz am Freitag sein Kabinett vorgestellt hat, parallel auch der neue Bundestrainer Jürgen Klopp vorgestellt wurde. Jetzt werden einige schmunzeln, das ist in der Tat jetzt was fürs Feuilleton eher, aber trotzdem ist der Vergleich naheliegend, weil ich habe wirklich mal die Pressekonferenz da verfolgt von Jürgen Klopp und unabhängig davon, wir wissen, dass er auch ein kompetenter Fußballtrainer ist, aber wenn man nur die Rhetorik nimmt, ist das jemand, ich glaube, wenn der plötzlich bei Friedrich Merz aufgetaucht wäre als neuer Verkehrsminister, ich bin jetzt ein bisschen ironisch, dann würden alle sagen, wow, jetzt geht's vorwärts mit der Bahn. Allein nur aufgrund der Kraft des Wortes und weil das auch jemand ist, der vielleicht den Menschen auch Hoffnung gibt in Krisenzeiten. Jetzt bin ich sehr pathetisch, aber ich bin gespannt, ob Sie die Parallele zulassen, diesen Vergleich, Herr Lochthofen.
Selbstverständlich. Also wir sind ja kommunizierende Röhren und der Sport ist nicht uninteressant, wenngleich ich davor warne, das Blatt 1:1 zu übertragen. Das heißt, dadurch, dass Spanien Weltmeister geworden ist und Europameister ist, heißt es nicht, dass in Spanien wunderbar regiert wird. Ja.
Das stimmt.
Das heißt, umgedreht auch nicht, ja. Das heißt also, Frankreich spielt sehr gut Fußball, aber sage ich mal, die Politik ist in einem schweren Zustand. Wir wissen nicht, was nach der nächsten Wahl passiert. Ich will nur deutlich machen, so einfach ist das nicht. Aber es gibt für mich zwei Parallelen zwischen Merz und Klopp, wo der Klopp sozusagen eindeutig die Nase vorn hat. Er ist ein guter Psychologe. Das ist in der Politik ganz, 50% sagte der Ehrhardt seinerzeit, ja, ist Psychologie in der Wirtschaft, ja. Und das ist vollkommen richtig und das gilt auch für die Politik insgesamt. Das heißt, wenn ich nicht in der Lage bin, psychologisch, also die Menschen abzuholen und ihnen sozusagen das zu geben, wonach sie es sehen, gleichzeitig aber auch das zu tun, was wichtig ist. Also Reformen sind ja nicht nur eine Sache, wo die Spaß macht. Ja, sagen wir, wir sehen es ja bei der Gesundheitsreform. Bei allen wird geschnitten und natürlich trifft es die sozial Schwächeren stärker als irgendwelche Pharmakonzerne. Ich will nur deutlich machen, wer das nicht gut verpacken, verkaufen kann heutzutage, der ist fehl am Platz. Und das ist ein Dilemma, das der Merz nicht auflösen kann im Augenblick. Er ist ein Eiferer, er bemüht sich um die Dinge, er arbeitet sich da auch ein, er ist auch durchaus kompetent, aber er kann vieles nicht richtig draußen verpacken und anbieten. Was Herr Klopp wieder auf der anderen Seite, ich glaube, die gleiche Mannschaft, gut motiviert, psychologisch gut vorbereitet, wir müssen ja sehen, wenn Sie die 10 besten Nationalmannschaften der Welt nehmen, die spielen alle auf ähnlichem Niveau. Natürlich gibt es einen Messi und da gibt es einen Mbappé, die wir nicht haben. Aber man kann natürlich auch, wie die Spanier zeigen, als Mannschaft natürlich auch dagegen halten und dann gewinnen. Das heißt, wer gut vorbereitet ist, vor allem auch psychologisch, der gewinnen will, der den Biss hat an dieser Stelle, und das ist eine Frage auch des Trainers, dass er sie vorbereitet, die Spieler, der hat gewonnen. In der Politik ist es zu einem Teil nicht anders. Ich glaube, wir wundern uns ja sehr darüber, wieso der Trump von so vielen Menschen in Amerika gewählt worden ist. Er trifft den Nerv, diese Gesellschaft ist sehr stark auf Show aus und er liefert die Show. Und das ist etwas, was, sage ich mal, andere nicht so ohne weiteres können. Schauen Sie mal nach Großbritannien, da ist der Starmer abgewählt worden, obwohl eigentlich die Entwicklung in Großbritannien gar nicht so katastrophal ist, ja. Nur weil er es nicht verkaufen konnte. Und das heißt, sie suchen jetzt einen neuen, ein frisches Gesicht, das sozusagen dem man zutraut, die Dinge bei den Menschen gut anbieten zu können. Das ist in Deutschland nichts anderes und der DFB hat jemanden gefunden. Ich glaube, im Kanzleramt suchen wir noch.
Das haben Sie gut gesagt. Wir wechseln wirklich gleich das Thema, aber ich muss noch eine persönliche Frage stellen, weil ich mich mal frage, wenn Sie dann Jürgen Klopp sehen oder Friedrich Merz, und Sie waren in langer Zeit nun auch eine Führungsfigur, 2 Jahrzehnte Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen.
Auf regionaler Ebene aber.
Ja, jetzt auch Demut gehört mit dazu. Auch Demut gehört mit dazu, da haben Sie vollkommen recht. Aber sehen Sie manchmal, fragen Sie manchmal selbst, wie hätte ich es gemacht? Nicht, dass Sie jetzt denken, um Gottes Willen, ich hätte auch Kanzler können, aber bei Ihnen war ja auch nicht ganz unwichtig, Führungsqualitäten ab und zu sich vielleicht auch, ich nehme jetzt mal den Begriff vor, die Mannschaft zu stellen, zu sagen, pass auf Leute, keine Angst. Ich kann mir vorstellen, so eine Situation 1990, als das Volk plötzlich zur Thüringer Allgemeine wurde, unabhängig wurde, mussten Sie ja die Leute auch mitnehmen. Also sehen Sie da manchmal Parallelen?
Ja, aber man wird dafür nicht nur geliebt. Das heißt also, man muss auch Entscheidungen treffen, die zum Teil unangenehm sind, weil Menschen lieben es, Entscheidungen vor sich hinzuschieben und nach Möglichkeit nicht zu entscheiden. Das heißt, es wird ein falsches Bild in der Gesellschaft gezeichnet, dass wir alle reformfreudig sind, dass wir ständig Veränderungen wollen. Nein, die meisten Menschen wollen, irgendwann sind sie ja sesshaft geworden und sind nicht mehr rumgezogen und fanden das viel besser. Das heißt also, mit dem Rücken zur Wand sitzen und sicher sitzen, ja. Das ist etwas, was sagen wir, in der Psychologie eine große Rolle spielt. Das heißt, auf der einen Seite fordern natürlich, aber aufpassen, dass man es nicht übertreibt und nicht überspannt, weil dann natürlich die Frustration unwahrscheinlich zunimmt. Das heißt, auch Menschen, die nicht ganz so talentiert sind, denen trotzdem den Spielraum zu geben und anderen, die sehr talentiert sind, natürlich noch stärker zu fordern. Das alles im Gemisch zu machen, ist nicht ganz einfach. Da kann man nicht lernen, das muss man mitbringen. Und ich habe das Gefühl, dass Merz, manchmal wirkt er schon ein bisschen verloren, man hat ja fast ein Mitleid mit ihm. Das alles, sagen wir, jetzt hat er die Sache mit den Spanien gut hingekriegt, also das Ding abgewürgt. Zuerst hat er es nicht erkannt, die Brisanz der Sache, er hat es ja schon viel länger gewusst als wir beide, was da läuft. Dann aber hat er sozusagen durch Waken und die ganzen Veränderungen da frei und hat er plötzlich Luft bekommen gehabt. Alle haben gesagt, jetzt hat er ja was hingekriegt. Dann haut ihm diese Geschichte mit dem Schnieder, mit dem Verkehrsminister, die Beine wieder weg. Das ist ein bisschen die Situation bei ihm immer wieder. Und so richtig es ist, das hart zu analysieren, gleichzeitig müssen wir alle daran denken, es wäre gut, wenn etwas in Deutschland klappt, auch mit Blick auf die Wahlen im Herbst. Da summiert sich ja einiges. Die Leute haben mit, ich vermute mal, die meisten mit Leihmütterschaft nichts am Hut und nun kennen sich bei dem Thema nicht aus, aber sie merken, da läuft irgendetwas, was nicht so laufen soll. Da hat einer Wasser gepredigt und Wein getrunken, das geht nicht, ja, und das ist das, was hängen bleibt. Und in der Summe, sage ich mal, summiert sich das zu einer Stimmungslage. Wir müssen diese Stimmungslage berechnen. Alles ist Mist, alles ist schlecht, das stimmt ja nicht. Ja. Aber wir haben es zugelassen über Jahre hinweg, dass diese Stimmung entstanden ist und aus der ziehen natürlich einige politisches Kapital.
Also wir brauchen wieder ein paar politische Stimmungskanonen. Ich habe es jetzt sehr boulevardesk verkürzt. Wir wechseln jetzt auch das Thema und das klingt so ein bisschen das nächste Thema wie aus einem Science-Fiction-Film, wie aus den Terminator-Filmen, wenn sich plötzlich die künstliche Intelligenz selbstständig macht und gegen die Menschheit selbst erhebt. Und das ist die Grundidee der Filme gewesen, bereits in den 80er Jahren der erste Teil entstanden. Da klang das wirklich noch so ganz, ganz weit weg. Und jetzt haben wir eine Meldung, die klingt fast so ein bisschen nach dem Terminator-Skript. Und zwar, dass sich ausgerechnet beim Chat-GPT-Entwickler OpenAI da eine Software selbstständig gemacht hat, zwar ein Sicherheitstest, muss man sagen, und plötzlich in eine externe Firma sich eingehackt haben. Das hat man dann erst nach wenigen Tagen festgestellt. Jetzt kann man sich fragen, es war ja ein Sicherheitstest, ist nur eine Petitesse, mal wieder genau das auch beheben, oder müssen wir uns da jetzt Sorgen machen?
Naja, auf der einen Seite, wenn ich das schon höre und sage, jetzt haben sie es zugegeben, dass das passiert ist, dann gehe ich mal davon aus, das ist schon dutzendfach oder vielleicht noch öfter passiert, ohne dass wir es erfahren haben. Das heißt, das läuft. Es geht ja um sehr, sehr viel Geld bei der ganzen Sache. Im Übrigen sind das fast alles nur amerikanische Firmen. Das müsste uns noch mehr alarmieren als diese Panne, die da passiert ist. Dazu komme ich gleich. Die versuchen untereinander natürlich hunderte Milliarden aufzuteilen. Und das ist natürlich wie auf einem Hof, wo sich die Hunde beißen. Ja? Man schaut immer zu, wie man den anderen sozusagen klein machen kann. Gleichzeitig gibt es ja den Verdacht, dass OpenAI hat das Ganze als Werbegag laufen lassen hat, damit man einfach im Gespräch ist, damit man das Gefühl vermittelt, wir sind die Spitze dieser ganzen Entwicklung, investieren Sie bei uns Ihr Geld, also wir sind diejenigen, die sozusagen die Zukunft darstellen. Gleichzeitig bin ich fest davon überzeugt, dass diese ganzen Dinge nicht nur Science Fiction sind, sondern schauen Sie mal an, ich weiß nicht, welche Aufträge da erteilt werden. Wir sehen ja, in der ganzen Welt gibt es sehr unterschiedliche Tendenzen. Der Iran will eine Atombombe bauen. Schon hören wir davon, dass ein großer Vertrag zwischen Saudi-Arabien und Amerika unter sehr merkwürdigen Bedingungen geschlossen wird. Entwicklung Atomindustrie in Saudi-Arabien und natürlich nur friedlich und so weiter und so weiter. Alles Quatsch, natürlich. Wollen sie an die Technologie ran, im Zweifelsfall auch eine Atombombe bauen. Das heißt, im Bereich der hohen Tech-Unternehmen läuft ja nichts anderes, auch wenn es sozusagen nicht so direkt für uns so bedrohlich aussieht wie bei einer Atombombe. Störend tut mich sehr, dass wir hier in Europa und auch Deutschland ist die drittstärkste Wirtschaftsmacht der Welt, dass wir so weit abgeschlagen sind und nicht in der Lage sind, hier in Europa ein Gegengewicht zu schaffen, unabhängig von diesen Dingen. Also einfach die Kraft zu nehmen, sagen, wir müssen 100 Milliarden jetzt einfach mal investieren oder 200 oder wie, und das Ganze natürlich parallel zu machen. Wir überlassen es den Amerikanern und den Chinesen und sind von ihnen weiterhin abhängig. Das heißt, wir reden heute von den seltenen Erden, bei denen wir abhängig sind, und sagen, wir müssen uns befreien von dieser Abhängigkeit. Und sehenden Auges lassen wir es zu, dass bei der Technologie der Zukunft mit allen Risiken, die da zusammenhängen, es kann ja auch eine Blase sein, die jetzt erstmal platzt, also das heißt auch viel Geld vernichtet wird. Trotzdem sind wir abgeschlagen und völlig von diesen Ländern abhängig. Es ist nicht gut für uns. Und insofern sage ich mal, auch diese zusätzliche Geschichte, dass da schon ganz andere Ebenen laufen, dass da schon sozusagen Cyberkrieg zwischen den Unternehmen stattfindet, in dem der eine den anderen seine Technik kapert, das sollte für uns Anlass sein, noch viel schneller hier etwas zu tun, aber wir sind sehr träge.
Ich habe jetzt gerade überlegt, Sie haben jetzt gerade den Aspekt genommen, dass wir da ziemlich hinterherhinken, aber die ursprüngliche Frage war ja, ob wir uns Sorgen machen müssen, also ob das jetzt eine Kleinigkeit ist, also dass sich da was verselbstständigt. Wir wissen ja nicht, wie Sie gerade gesagt haben, ob es ein PR-Gag ist von OpenAI selber, aber wir müssen uns wahrscheinlich kann man sich so beantworten, müssen Sie jetzt nicht Sorgen machen, dass es wie bei Terminator passiert, dass die Maschinen sich gegen uns erheben, aber wir müssen wachsam sein, oder? Ich weiß nicht, wie es formulieren soll.
Schauen Sie sich mal an, wie der Ukraine-Krieg sich verändert hat. Am Anfang war das ein Artilleriekrieg, am Anfang war das ein Panzerkrieg. Hören Sie irgendwas von Panzern, von Leo 2 oder irgendwas in diesem Krieg?
Nicht mehr, nein.
Die spielen gar keine Rolle mehr. Das heißt, innerhalb von 2-3 Jahren hat sich die Kriegsführung völlig verändert. Ja, das heißt also nur noch die Frage, wer hat wie viele Drohnen, wer hat wie viele Raketen, damit ist man in der Lage, sozusagen die Front zu halten oder den anderen. Schauen Sie mal, die Ukrainer machen ja psychologisch jetzt im Augenblick den Punkt, dass sie das russische Versandhaus Amazon, ja, also Wildberry, überall angreifen. Das heißt, auch in der Breite des Landes überall die brennenden Rauchsäulen zu sehen sind für den normalen Russen, der 3 Jahre lang den Krieg gar nicht mitbekommen hat, weil es ihn nicht gestört hat. Er ist nicht eingezogen worden und ansonsten gab es alles. Plötzlich findet das direkt bei ihm statt. Das heißt auch psychologisch die Veränderung. Ich will nur deutlich machen, wie schnell sich plötzlich durch Technologien die Realitäten verändern. In diesem Krieg haben wir es gesehen und ich glaube, bei diesen künstlichen Intelligenzentwicklungen kann das auch genauso über Nacht passieren und du bist sowas von gestern und abgehängt, wenn wir nicht aufpassen, was da passiert. Schauen wir, die letzte Woche war so eine Meldung, die ist ja fast lustig. Einer der größten Einzelhändler Deutschlands, die Schwarz-Gruppe, hat sozusagen einen Grundstein gelegt für ein großes KI-Zentrum, also sei es auch für Server und für all die Dinge, mit Milliarden Investitionen. Ein Einzelhändler macht das, ja?
Ja. Also mit anderen Worten, das sagt schon sehr viel, weil es ein Einzelhändler macht. Ja.
Wenn die Europäische Union, dann wäre es schön, wenn es in Thüringen wäre,
wenn es ein Konsortium
große
macht.
Zentren aufbaut, wo wir unabhängig werden eigentlich und endlich diese ganzen Dinge selbst machen können. Aber wir sind weit davon entfernt. Es scheint dazu keine Kraft da zu sein.
Wir kommen jetzt noch zu einem Thema, was so klassisch, also Nachrichtenredaktion würde man sagen, das greifen wir auf, das ist gesprächswertig. Die Deutsche Bahn hat beschlossen, ihre Bahnhöfe komplett bis zum 15. Oktober alkoholfrei zu machen. Das ist was man wirklich schnell durchsetzen kann, weil die Deutsche Bahn an den Bahnhöfen zumindest Hausrecht hat. An 30 Bahnhöfen ist das bereits schon gang und gäbe. Also unter anderem in München darf man am Bahnhof keinen Alkohol trinken oder Köln oder Hamburg. Und das ist so ein typisches Thema. Wir hatten es ja auch mal in Erfurt, da waren Sie noch Chefredakteur. Bei der Krämerbrücke ging es damals auch um die Frage, war es Alkoholverbot dort wegen der Touristen, die sich da belästigt fühlen. Im Grunde sind es eigentlich die gleichen Fragen, die wieder aufploppen, aber ich versuche es mal als eine Frage zu stellen. Konsequenter Schritt aus Sicht der Deutschen Bahn, weil es wohl immer wieder Probleme gab mit Übergriffigkeiten von alkoholisierten Menschen, sagt
ja,
die Bahn.
Ja, ich bin schon dafür, dass wir das durchsetzen. Das wird nicht einfach sein. Sie haben das ein bisschen salopp jetzt angemoderiert. Ich glaube, wir stehen es ja auf dem Anger, das läuft nicht ohne weiteres. Aber wir wissen natürlich, dass dieser Kontext immer auch für Kriminalität einen Hintergrund bildet. Das heißt nicht nur Rankeleien, Schubsereien und unangenehme sozusagen Szenen. Es ist natürlich auch die Enthemmung an dieser Stelle, zieht ja auch viele andere an. Das heißt, in der Summe kann es doch nicht sein, dass in jeder deutschen Stadt, in der es einen nennenswerten Bahnhof gibt, der Bahnhof ein Kriminalitätshotspot ist. Und da spielt natürlich Alkohol eine wesentliche Rolle. Und ich glaube auch sichtbar für die Menschen, die dort ganz normal nur mit dem Zug fahren wollen, wäre es gut, wenn plötzlich der Eindruck entsteht, da kümmert sich jemand, da wird ein Zustand, der eingerissen ist, wieder sozusagen kassiert. Da gibt es die Gegenargumente, irgendwo sind dann die Leute, ja, das müssen wir uns dann anschauen, wo die dann sind, was dann passiert. Das kann auch unangenehm sein, das Ganze sozusagen zu kontrollieren, das wird nicht einfach werden. Sie sagen, das ist ja schnell Hausrecht durchgesetzt. Das Hausrecht interessiert die Säufer ja nicht. Das heißt, man wird es mit ziemlicher roher Gewalt durchsetzen müssen und das wird ein Stück dauern, ja, bis das Ganze passiert ist. Ja, aber insgesamt das Zeichen, dass wir nicht einfach immer mehr als Zivilgesellschaft immer mehr uns sozusagen zurückziehen und die anderen, die sich nicht an die Normen halten, immer stärker sozusagen den Platz und das Terrain beherrschen, da ist schon ganz gut die Sache. Und insofern sage ich mal, ja, es gibt dann auch die andere Frage, was wird dann mit den Menschen, die werden ja nicht einfach alle trocken werden und auch nicht ihre Aggressivität sein lassen. Das heißt, ja, da müssen wir aufpassen, wie können wir das sozusagen so gestalten, dass das nicht wieder an einer anderen Stelle zu einem neuen Hotspot wird und andere Leute wieder davon betroffen sind. Aber die Bahnhöfe als Ort, wo du mit Kindern nicht gerne hingehst, ja, und das kann man das auf Dauer nicht zulassen. Insofern glaube ich, ist eine vernünftige Entscheidung.
Ich halte mal noch ein bisschen dagegen, weil einmal, Sie haben es schon angesprochen, finde ich auch, dass man eher auch die Menschen, die es betrifft, im Auge behalten muss und denen auch was anbieten muss. Das ist natürlich nicht alles Aufgabe der Deutschen Bahn, aber das Thema Alkohol ist immer so ein bisschen zwiespältig und bigott, sage ich mal, weil natürlich weiterhin gilt, das hat auch die Bahn schon gesagt, wenn in Bahnhofsgebäuden ein Bistro der Deutschen Bahn ist, dann kann man da natürlich drin nach wie vor Alkohol trinken. Mit anderen Worten, wenn es der Bahn Geld bringt, dann darf das natürlich auch in den Gebäuden weiter gemacht werden. Und in den Zügen, in den Bordrestaurants selbstverständlich auch. Und nicht geklärt sind die Bahnhofsvorplätze, das haben Sie auch gesagt. Ja, wie ist es da? Also insofern ist die Frage, inwieweit es auch so ein bisschen Symbolpolitik ist.
Ich hoffe, es ist nicht nur Symbol. Dass es auch ein bisschen, sagen wir, darum geht, einzudämmen, eine Entwicklung, die eingebrochen ist. Ich glaube, da ist einfach in den letzten Jahren auch durch eine falsch verstandene Liberalität, dass man sagt, ja, wenn dem Alkoholiker eben so zumute ist, dann muss er eben trinken auf dem Bahnhofsvorplatz und wenn er raufen will, muss er raufen. Nein, das darf man nicht einfach so laufen lassen, auch im Interesse dieser Menschen. Das ist nicht einfach. Wir denken ja nur dran, in Erfurt ist ja passiert, dass eine Brache, die von Obdachlosen genutzt worden ist, nun plötzlich ja sozusagen verwertet wird und wo Wohnungen entstehen, wo ein neues Einkaufszentrum entsteht. Und die ganzen Menschen, die dort in den Brachen da gelebt haben, in den Ruinen, die sind jetzt in die Stadt rausgedrückt worden. Das hat man natürlich auch sofort gemerkt an verschiedenen Stellen. Ich habe das hier beim Tegut gesehen, da gab es Randale und was auch immer. Hat sich aber ein bisschen beruhigt, also es hat sich wieder geschüttelt. Ich will nur deutlich machen, die einen wie die anderen, die zu brutal vorgehen, würde ich sagen, pass mal auf, das sind Menschen, wir müssen uns auch um die kümmern. Und den anderen, die sagen, naja, wenn es Menschen sind, dürfen die das alles. Nein, die dürfen auch nicht alles, wir müssen uns auch ein bisschen an ein paar Normen halten. Und das durchzusetzen, gerade dass die Bahnhöfe nicht ein Kriminalitäts-Hotspot sind, ich glaube, da ist jede Anstrengung wichtig.
Jetzt bleibt noch die gute Nachricht am Ende. Rot-Weiß Erfurt hat gewonnen, 4:1 gegen BFC Dynamo.
Ja, ich hoffe, es war nicht der einzige Sieg in dieser Saison.
Da ist schon wieder so eine bitterböse Ironie, die ich bei Ihnen raushöre, Herr Lochthofen. Wir werden mal schauen, vielleicht reicht es am Ende doch für den Aufstieg, aber das gebe ich zu, das ist schwierig, ist ein ganz langer Weg. Aber trotzdem besser, als wenn man mit einer Niederlage anfängt in der neuen Saison.
Das war schon sehr gut, hat mich sehr gefreut. Ich sage für die Stimmung, auch für die ganzen Truppen, die da drum herum hängen. Es waren 8.000 Leute, glaube ich, im Stadion.
Es war wieder sehr gut besucht. Das zeigt aber, was für eine Anziehungskraft Fußball, und wir reden hier von viertklassigen Fußball, also vierte Liga, wie stark die Anziehungskraft ist.
Da kann man jetzt lange drüber streiten, was denn die Leute da anzieht. Aber 4:1 gegen BFC Dynamo, dann auch noch sozusagen eine Tradition, die da mitschwingt.
Das stimmt, ja.
Früher hätte man zu DDR-Zeiten höchstwahrscheinlich den Schiedsrichter verhaftet und die Trainer von Erfurt irgendwohin in die Kartoffeln geschickt, ja, weil man sich getraut hatte gegen den BFC und dann auch noch so hoch zu gewinnen. Aber jetzt geht das einigermaßen. Wenn ich es richtig sehe, war es ein japanischer Spieler, der sozusagen das im Alleingang fast gemacht hat, der vorher krank war und jetzt wieder unterwegs ist. Das zeigt ja nur auch, wie international selbst in der vierten Ebene der Fußball ist. Und es gibt ja Parteien, die hier gewählt werden, auch von einem Teil der Leute, die da im Stadion sitzen, vermute ich mal, die eigentlich sozusagen ausländische Spieler mehr oder weniger verbieten wollen. Also Rot-Weiß ihren japanischen Spieler und der deutschen Nationalmannschaft vielleicht auch Spieler, die einen deutschen Pass haben, trotzdem in ihren Augen als Ausländer gelten. Ich will es nur deutlich machen, wie bigott und gespalten eigentlich diese ganze Geschichte ist.
Ja, aber ich würde jetzt, aber das ist auch, Sie haben schon recht, wir wollen uns gar nicht auf weitere Diskussionen einlassen, weil bigott, deswegen haben Sie vollkommen recht, dass schon die Mehrheit der Fans das akzeptiert, dass die Menschen aus anderen Ländern kommen, innerhalb des Fußballkontextes, aber außerhalb dessen eben nicht. Das ist so ein bisschen seltsam.
Ich wollte gerade sagen, und dann kommt die nächste Entscheidung. Wir haben ja eine tragische Geschichte in der Nacht zum Sonntag bei dem Christopher Street in Berlin. Gab es wieder einen Anschlag, wieder ist ein Islamist sozusagen der Verursacher gewesen, eine Frau ist tot. Klar, wir haben mit dem Thema nach wie vor zu tun. Ich bin auch der Meinung, alles, was so als Islamist gilt und wo man nachweislich sieht, dass sie in diese Struktur reingehören, muss nicht in diesem Land bleiben. Es würde auch vielen anderen Migranten helfen in der Akzeptanz, wenn wir einen Teil von den Leuten sozusagen des Landes verweisen würden, die offensichtlich nicht bereit sind, in diesem Land friedlich mit uns allen zusammen zu leben. Mir tun ja auch mal die Menschen leid, die sozusagen ganz normal hier ihre Familie haben. Schauen Sie mal, wenn Sie in Erfurt durch die Cafés gehen oder auf dem Wenigmarkt. Es gibt ja kein Café, in dem nicht Dutzend Menschen mit Herkunft aus aller Welt sozusagen arbeiten. Das wäre alles nicht mehr da, wenn wir die nicht hätten. Das heißt, der Dienst auch an den Migranten, wenn immer so ein Anschlag passiert ist, er ist ja schrecklich, weil natürlich sie alle unter Generalverdacht sofort geraten. Und insofern sage ich, glaube ich, an dieser Stelle müssten wir eigentlich härter sein mit den Leuten, von denen wir wissen und ziemlich gut wissen, dass die nicht bereit sind, sich zu integrieren.
Ich wollte eigentlich über gute Nachrichten sprechen. Jetzt haben Sie am Ende noch mal einen eingeschenkt, aber das sei noch angemerkt. Also ich finde, natürlich muss die Meldung gebracht werden, ob wir nicht generell überlegen müssen, bevor eben, wenn so eine Meldung kommt, wissen wir noch genau, Herr Lochthofen, wie dann wieder das Wording ist, wie es wieder bei den Menschen ankommt. Und ob man nicht generell bei, wenn egal was für Verbrechen X passiert, einfach nur sagt der 34-Jährige, die 32-Jährige, ob das schon damit anfängt, wenn man, es hätte ja auch Sebastian B. sein können, dann hätte man es auch nicht melden sollen, finde ich, ob man nicht einfach das anonym lässt, ob das nicht einfach eine erste Maßnahme ist.
Wenn der Ahmed heißt, das heißt also, dann ist ja schon die Frage sofort da, ja, Ahmed heißt, der Jürgen Klopp heißt.
Aber wir wissen ja nicht, ob jemand da psychisch gestört ist.
Und nicht Ahmed. Ja. Ich würde sagen, nein, da darf man auch keine Verklemmungen haben an dieser Stelle, wenn es eine Tat ist und das auch ziemlich klar. Natürlich sind wir begott auch in der Darstellung. Schauen Sie, die Nachrichten der letzten Woche brachten mit sich, dass sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern deutlich zugenommen hat in Deutschland und in Thüringen wir weit über dem Durchschnitt liegen.
Ja.
Das sind alles zum überwiegenden Teil gute Deutsche, die das machen.
Ja, deswegen meine ich so.
Da diskutieren wir überhaupt nicht über Ausländeranteil, weil der minimal ist. Im Internet die Verbrechen, die gemacht werden, was wir zugelassen haben, dass das sozusagen die sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern einfach ein Industriezweig geworden
ist. Aber das ist doch genau mein Argument, Entschuldigung.
Das heißt also, ja, wir müssen das diskutieren, aber gleichzeitig auch nicht die Augen verschließen, wenn einfach ein Islamist dazu schlägt. Da kann man nicht so tun, das war einfach mal ein Bürger.
Wir haben ja diese Rubrik, weil das Ihre Meinung ist. Ich will trotzdem noch ergänzen, dass das Beispiel der sexuellen Gewalt wirklich ganz gut ist. Ja, eine schlechte Nachricht, aber da geht es ja um das Thema selber. Auch da möchte ich gar nicht wissen, ob das sozusagen einheimische Deutsche sind, die das betrifft, sondern dass das überhaupt zugenommen hat, ist ja die Meldung. Und da geht es nicht darum, da will ich gar nicht aufeinanderklammern,
ja,
sondern ob die in Deutschland
sagen,
geboren sind oder nicht.
Das spielt ja keine Rolle. Ist es schon interessant, dass wir sozusagen immer eine gesellschaftliche Diskussion haben, wenn die Täter aus dem Ausland kommen. Da wird geschrien, da baut sich eine Partei auf und macht Demonstrationen und andere Dinge. Wenn es die guten Deutschen sind, die ihre Kinder missbrauchen, da ist Stille. Da sagt man, ja, das ist so halt.
Ja. Ja.
Ich finde auch der Umstand, dass wir zugelassen haben, dass da eine Industrie entstanden ist mit Hilfe der Tech-Konzerne, die da Geld verdienen, also die verdienen auch daran Geld, das ist schon sozusagen verwerflich und eine Schande für unsere Gesellschaft. Ja, im Großen und Ganzen, das heißt, das muss auch unterbunden werden. Aber ich will auch deutlich machen, wie selektiv wir eigentlich auch Kriminalität selbst gegenüber Kindern wahrnehmen.
Das stimmt. Ist ja ein Thema für sich. Jetzt haben wir, aber das macht ja auch den Espresso-Plausch aus. Das ist heute eine Plauderei auch gewesen. Aber so soll es ja auch sein, dass man von einer Nachricht zur nächsten, weil viele hängen ja auch zusammen, dann kommt. Man könnte jetzt theoretisch noch weiterreden. Wir tun es aber nicht. Wir sind jetzt eigentlich von der guten Nachricht schon wieder abgekommen zu schlechten Nachrichten. Trotzdem möchte ich Ihnen jetzt erstmal eine gute Woche wünschen. Und kommen Sie gut durch die Woche. Und ich weise auch noch darauf hin, dass wir dieses Gespräch einen Tag vor der Ausstrahlung aus terminlichen Gründen aufgezeichnet haben. Herr Lochthofen, kommen Sie gut durch die Woche.
Ich bedanke mich für den Anruf und hoffe, wir kommen alle gut durch. Tschüss.
Tschüss.
Come help me.
Und das war Musik von Gefes Dead and Schramm mit Cold Hearted von der Muckefuck-Redaktion ausgewählt, einer Sendung, die freitags um 21 Uhr läuft. Und ich blicke mal so ein bisschen in die Woche hinein. Was können wir, was könnt ihr alles unternehmen? Unter anderem läuft ja in Jena noch die Kulturarena. Da gibt es Filme zu sehen, aber vor allen Dingen viele Konzerte zu hören. Und da tritt diesen Donnerstag der Künstler Charles Parsi auf am Theatervorplatz. Und die, die ihn nicht kennen, wir hören uns mal einen Song von ihm an. Up to Us.
Not as much as your kitty, but you only stop on Sunday morning. Better to live when the truth is real.
Zuerst war das von Charles Parsi und diesen Künstler könnt ihr live erleben, diesen Donnerstag in Jena in der Kulturarena am Theatervorplatz. Ich habe mal geschaut, es gibt noch Tickets, Einlass ist 19 Uhr und 20 Uhr geht es los. Wer jetzt sagt, Mensch, dieser Künstler hat mir ganz gut gefallen. Ich habe sie hier gemütlich eingerichtet im Studio A und unter anderem, das ist so ein Ritual, ist natürlich auch, dass ich mir die Zeitung hole oder holen lasse. Wir haben ja auch eine kleine Redaktion und die liegt dann immer neben mir. Die Zeitung heißt in dem Fall die gute alte Thüringer Allgemeine. Ist ja fast eine der letzten Zeitungen in Thüringen, die noch übrig geblieben sind, mit zusammen der OTZ und der Thüringischen Landeszeitung. Aber da ist ja nicht mehr so viel, was so Regionalzeitung angeht. Das ist ja auch Thema. Ich habe sie einfach mal reingeholt, um mal zu gucken, was am Wochenende so Thema war. Und da ging es unter anderem um die Mängel an Rastanlagen, die erschreckend sind. Der ADAC watscht viele Rastplätze ab. Darüber hat Sibylle Göbel einen Bericht geschrieben und kommentiert das Ganze auch nochmal. Außerdem geht es um die Ostbeauftragte. Da muss man überlegen, das war ja mal Carsten Schneider, jetzt heißt sie Elisabeth Kaiser, also die Ostbeauftragte der Bundesregierung. Und sie setzt auf Dialog, heißt es hier in einem weiteren Artikel. Sie kennt das Misstrauen vieler Bürger. Umfrage spiegelt Verdruss wieder. Aha. Ja, ist so eine Meldung, die liest sich so weg, ist aber auch schnell wieder vergessen. Wir gucken mal, im Sportteil ist natürlich nochmal ein großes Thema, dass Jürgen Klopp nun Bundestrainer ist. Und dann gucken wir mal, Erfurter Allgemeine, da geht es um verschiedene Brände, die die Verunsicherung von Bewohnern auslöst. Christian Karl hat dazu was geschrieben. War es Brandstiftung? Die Polizei steckt noch in der Ermittlung zu 3 Bränden innerhalb kurzer Zeit im Erfurter Plattenbau. Also im Ried unter anderem hat es da gebrannt jetzt. Und da wird ermittelt. Da gibt es einen sehr ausführlichen Bericht. Und offenkundig hat Christian Karl auch mit den Betroffenen gesprochen. Das war so alles am Wochenende Thema in der Thüringer Allgemeine. Und ich gucke mal auch, was online die Kolleginnen und Kollegen beschäftigt. Unter anderem gibt es hier nochmal einen Nachklapp zum Fall Jens Spahn. Das fühlt sich ja schon wieder so an, als ob das schon wieder ganz weit zurückliegt. Aber es geht nochmal um den Auslöser der ganzen Debatte, nämlich die Leihmutterschaft. Und da hat sich Peter Ulrich von der Taz nochmal Gedanken gemacht und klärt auch nochmal ein bisschen das Pro und Contra von Leihmutterschaft auf. Und da möchte ich zumindest auszugsweise mal aus seinem Gastkommentar zitieren, was da in der Taz zu finden ist. Überschrift: Warum denn keine Pflegekinder? Leihmutterschaft ist für Kinderlose nicht alternativlos. Nur wollen gerade konservative Reiche die Herausforderung einer Pflegeelternschaft nicht in Kauf nehmen. Über Jens Spahns dubiose neue Elternschaft ist schon fast alles gesagt und geschrieben worden. Skandalisiert wurde zu Recht vor allem die unglaubliche Bigotterie des Superkonservativen. Sein Verhältnis zu den konservierenden Werten, die er und seine Partei so hervorheben, ist so libertär, wie es schon immer bei den Reichen war. Wer sich einen Umweg ums Gesetz leisten kann, macht es. Gehorsamspflicht und ihre Durchsetzung gelten am Ende eben vor allem für die Schwachen. Es ist durchaus zu begrüßen, dass der Fall eine Diskussion über die Ambivalenzen des Themas angestoßen hat. Und dabei ist vieles zu besprechen. Von unerfüllten Kinderwünschen, nicht nur homosexueller Paare, bis hin zu der Frage, in welcher Gesellschaft Frauen eigentlich gezwungen sind, nicht altruistische Leihmutterschaft am Markt anzubieten. Ein Fall in Kanada zeigt weitere dramatische Implikationen auf. Was ist, wenn es Anzeichen dafür gibt, dass das erwartete Kind womöglich nicht perfekt den Ansprüchen der reichen zukünftigen Eltern entspricht und wenn dann die Leihmutter und die Kindskäufer uneins über die Frage des Umgangs damit sind, ja gar eine Abtreibung von der Mutter gegen deren Willen verlangt wird? Behinderung oder Beeinträchtigung will man bitteschön nicht haben. Schließlich hat man ja bezahlt und ist es gewohnt, für sein Geld zu bekommen, was man bestellt hat. Auffällig in der ganzen Debatte ist aber eine Leerstelle. Da war doch tatsächlich immer wieder von der Alternativlosigkeit der Leihmutterschaft für einige Kinderlose zu lesen. Dabei gibt es beispielsweise auch die Möglichkeit der Adoption. Okay, sie ist langwierig, je nach Weg, unter Umständen auch teuer und kompliziert. In Berlin beispielsweise müssen Paare, die ein Kind adoptieren wollen, verheiratet sein. Warum auch immer. Aber es gibt noch mindestens eine weitere relevante Alternative. Die Pflegeelternschaft. Sie ist in der breiten Bevölkerung wenig bekannt und verdient gerade jetzt deutlich mehr Aufmerksamkeit. Denn Pflegeelternschaft ist ein guter Weg, zwei Bedürfnisse und Interessen zusammenzubringen. Das der Pflegeeltern nach Elternschaft und das der Pflegekinder nach einer Familie, um die Alternative der Heimunterbringung zu vermeiden. Über 200.000 Kinder leben in Deutschland nicht in ihrer biologischen Herkunftsfamilie. Die Ursachen sind vielfältig. Doch meist ist es die Unmöglichkeit oder Unfähigkeit der biologischen Eltern, die eben aufgezeigten Grundbedürfnisse ihres Kindes zu befriedigen. Deswegen geben sie ihr Kind ab oder es wird ihnen beispielsweise aufgrund von Vernachlässigung von den Jugendämtern entzogen. Wer sich für Pflegeelternschaft interessiert, muss einen Kurs besuchen und einen, zumindest in Berlin, Überprüfung genannten Vorbereitungsprozess durchlaufen. In diesem lernt man die zukünftigen Aufgaben noch besser kennen und gewinnt genauere Klarheit darüber, ob man der Aufgabe gewachsen ist. Apropos Herausforderungen. Pflegekinder bringen oft solche mit. Alkoholismus der Eltern, Missbrauch oder Vernachlässigung gehören bei vielen zu ihrem Gepäck und nicht wenige tragen schwer daran. Wenn man aber davon ausgeht, dass das gegenwärtige Umfeld ebenso relevant für die